Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sage vielleicht ein paar Worte zu mir, weil mich, glaube ich, nicht alle kennen und ihr dann ein bisschen besser wisst, wer hier vor euch stehen darf gerade. Mein Name ist André Peter, ich bin verheiratet mit Bettina. Ich arbeite im Dienstbereich Mission seit 4,5 Jahren unseres Bundes, also für den Baptistenbund, und bin da die letzten 4 Jahre vor allem im Norden zuständig gewesen. Das heißt, der Norden geht bei unserem Baptistenbund von Nordrhein-Westfalen bis hoch zur dänischen Grenze. Also das sind 5 Bundesländer. Und da war ich unterwegs mit Themen, die uns in der Mission bewegen, wie wir Gemeinden helfen können, in die Mission zu kommen, die Gott uns aufgetragen hat. Und seit Oktober hat sich ein bisschen mein Arbeitsfeld verändert. Da darf ich für ganz Deutschland unterwegs sein und ein bisschen darüber hinaus, auch für unseren Bund, vor allem mit dem Thema Jüngerschaft. Und damit war ich gestern schon bei euch und heute versuche ich euch anderen, die ihr gestern nicht dabei sein konntet, ein bisschen mit da hineinzunehmen. Ich weiß nicht, wie ihr mit dem Thema Jüngerschaft verbunden seid. Ihr sitzt alle hier, ihr habt euch wahrscheinlich für Jesus irgendwann entschieden. Insofern seid ihr Jüngerinnen und Jünger von Jesus. Jüngerschaft fängt irgendwie in dem Moment an, wo man anfängt, Jesus nachzufolgen. Aber was ist das genau? Und wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Also ist man schon Jünger, wenn man einfach Mitglied einer Gemeinde ist und sonntags zwischen 10 und 11 irgendwo eine Stunde sitzt und dann wieder nach Hause geht? Ist das Jüngerschaft oder ist es mehr? Ihr könnt euch denken, vermutlich ist es doch ein bisschen mehr. Mich beschäftigt das Thema natürlich auch beruflich, obwohl es mich schon irgendwie sehr früh immer gepackt hat, diese Frage. Und ich weiß, als ich Jugendlicher war, das ist schon ein bisschen her, hat mich das Thema auch schon sehr fasziniert. Und damals gab es so große Programme, um besser irgendwie in Jüngerschaft hineinzukommen. Und es gab da so Aktenordner, 2 dicke, wenn man die durchgearbeitet hat, dann war man irgendwie auf dem richtigen Weg. Und lauter solche Dinge gab es, um einem zu helfen, ein besserer Jünger, eine bessere Jüngerin zu werden. Und ich weiß, dass ich das oft irgendwie viel zu anstrengend fand. Und auch nicht das Gefühl hatte, dass ich dadurch wirklich in das hineinkomme, was Jesus vielleicht damit gemeint hat. Das sind so meine ersten Berührungen damit gewesen. Und wenn ich heute gucke, dann sehnen sich Menschen, glaube ich, schon danach, in eine tiefe Verbindung mit Jesus zu kommen und dass sich das in unserem Leben irgendwie auch auswirkt und zeigt. Aber man sehnt sich nicht darum, dass das Leben kompliziert und anstrengend und ganz schwierig wird. Ja, Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Und er hat das verglichen damals mit anderen Lehrern, Rabbinern, die auch umgezogen sind und Jünger hatten. Ja, und es war damals so, dass jeder Rabbi seine Jünger irgendwie gelehrt hat und dann, je nachdem, wie er sie gelehrt hat, hat man im übertragenen Sinne gesagt, das ist das Joch, das ich trage, weil ich diesem Rabbi nachfolge. Und je nachdem, wie schwierig sein Programm war, entsprechend schwer war dann sozusagen die Last. Und Jesus kommt und sagt, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Also er grenzt sich ab zu all diesen leistungsorientierten Geschichten, die damals schon existiert haben, und sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann ist das anders. Also was macht Jüngerschaft wirklich aus? Geht es darum, sich tierisch anzustrengen, um besser zu werden, um irgendwie sich abzuheben von anderen, um besser dazustehen? Wahrscheinlich nicht, weil wir leben aus Gnade, das wissen wir. Wenn wir so in unsere deutsche Gesellschaft mal gucken, wie es Kirche da geht, dann kann man sich ja auch fragen, wo sehen wir da Jüngerschaft? Wo sehen wir da, wie Menschen Jesus nachfolgen? Wir sehen sogar eher das Gegenteil, dass Menschen jedes Jahr die Kirche verlassen, weil sie enttäuscht sind von dem, was ihnen da geboten wird oder was sie vielleicht dort erwartet haben und nicht bekommen haben. Letztes Jahr wurden wieder Statistiken veröffentlicht. Man kann das dann in der Tagesschau sogar sehen. Das wird dort ja öffentlich bekannt gemacht, wie viele Menschen jährlich aus der Kirche austreten. Und letztes Jahr waren das in der evangelischen Landeskirche knapp 500.000 und bei den Katholiken auch noch mal so viele. Und das sind nur die Austritte. Also fast 1 Million Menschen sind alleine letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten, die vorher Mitglied waren. Und da sind noch nicht die Sterbefälle mitgezählt, die sich auch auf hohem Niveau bewegen, weil die meisten Kirchenmitglieder alte Menschen sind. Also wir verlieren pro Jahr mehr, deutlich mehr als 1 Million Menschen, die entweder, weil sie sterben, nicht mehr zur Kirche gehören oder weil sie bewusst austreten, weil sie sagen, damit kann ich gar nichts mehr anfangen. Und so viele Menschen werden nicht nachgetauft. Das heißt, in Deutschland ist es so, dass wir inzwischen weniger als 50% Menschen haben, die noch einer Kirche angehören. Das heißt, mehr als 50% sind in Deutschland Menschen, die nicht an Gott glauben. Über 50%. Und wenn ihr bei euch hier im Ort mal rumfragt oder da, wo ihr wohnt und fragen würdet, glaubst du an Gott, dann ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Menschen antworten würden, nein, ich bin doch normal. Das ist die neue Normalität, dass Gott gar nicht mehr in unserem Leben vorkommt, dass es nicht mal eine Möglichkeit ist, an die man denkt. Das heißt, für die allermeisten Menschen in unserem Land ist Kirche, ist Gott überhaupt keine Relevanz. Insofern spielt das Thema Jüngerschaft eine riesige Rolle, weil das damit zu tun hat, wie Jesus in deinem Leben wirkt und wie er durch dich wirken will, wo du bist, damit Menschen, die ihn nicht kennen, die ihn nicht mal auf der Rechnung haben, mit ihm in Berührung kommen und einen Unterschied spüren und merken, diesem Jesus nachzufolgen, das macht echt einen Unterschied. Und Jüngerschaft ist das, womit Gemeinde anfängt. Das, was Menschen dann später vielleicht mit dem Begriff Kirche verbinden. Du wirst ja nicht jünger dadurch, dass du Teil einer Gemeinde bist, sondern es ist andersrum. Gemeinde entsteht da, wo Jüngerinnen und Jünger zusammenkommen. Es ist erst die Jüngerschaft und daraus entsteht immer Gemeinde. Aber andersrum ist es nicht zwangsläufig so. Nur dadurch, dass du in eine Kirche gehst, wirst du nicht jünger. Meistens wird man älter. Also wir merken, es gibt da riesige Bretter, die zu bohren sind. Ja? Und vielleicht kennt ihr das von euch auch. Also Teil einer Gemeinde zu sein, ist meistens was richtig Wunderbares. Ja, und man kriegt interessante Sachen gesagt und hört viel. Aber ich merke das in meinem Leben, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich weiß, was ich höre, was ich aus Gottes Wort kenne und was ich tue. Also diese Diskrepanz zwischen unserem Wissen und dem, was wir tun, die ist manchmal erschreckend. Und manchmal ist das nicht so, weil wir das nicht tun wollen, sondern vielleicht auch, weil wir gar nicht wissen, wie setze ich es denn um. Und das kommt manchmal gar nicht so sehr vor. Oder wir setzen es alles innerhalb unserer Gemeinde um, aber Menschen außerhalb kriegen das gar nicht wirklich mit. Oder es hört dann auf, wenn wir irgendwie die Gemeindeschwelle hier verlassen. Jesus hat mal in einem Gleichnis gesagt, das ihr wahrscheinlich gut kennt, von dem Haus auf Sand und von dem Haus auf Felsen, dass diejenigen, die seine Worte hören und tun, dass das Menschen sind, die auf Fels gebaut haben. Und das ist die Herausforderung, Jesus nachzufolgen, ist nicht nur Dinge zu wissen, sondern auch Dinge zu tun. Und das hat was mit Jüngerschaft zu tun, wie wir ihm nachfolgen und wie dadurch Gemeinde gebaut wird und wie dadurch Menschen in seine Gegenwart kommen können. Und das ist umso wichtiger, je mehr Menschen in unserer Gesellschaft gar nichts mehr damit anfangen können, weil sie sozusagen durch dich darauf hingewiesen werden können, wer Gott wirklich ist, was er in deinem Leben tut, was er bei dir für einen Unterschied macht und warum du ihm nachfolgst und nicht was anderes tust, warum es für dich so wichtig ist, mit Jesus unterwegs zu sein, warum du einen guten Grund hast, sonntags hier zu sein mit den Geschwistern und dich auszurichten neu auf ihn. Bei dieser Frage, wie wir in unserem Bund, unseren Gemeinden helfen können, auch dieses Thema wieder neu in den Blick zu bekommen und neu in Jüngerschaft hineinzukommen, damit wir in das reinkommen, was Jesus für uns auch vorbereitet hat, sind wir auf eine Arbeit gestoßen, die wir in England kennengelernt haben, wo die englischen Baptisten gesagt haben, wir möchten Jüngerschaft zu etwas so Wichtigem machen, dass wir das Gemeinden anbieten, dass durch Jüngerschaft Gemeinde neu aufgebaut wird und ihnen dabei helfen, das zu tun. Und sie haben dabei ganz einfache Prinzipien, einfach wie man miteinander Bibel liest und wie man das in seinem Alltag, da wo man lebt, mit anderen teilen kann. Und es klingt vielleicht ein bisschen einfach und es ist ja auch einfach, und vielleicht auch fast ein bisschen verrückt, aber dass man tatsächlich mit Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, gemeinsam Bibel liest und durch einfache Fragen, die man dazu stellt, miteinander in die Gegenwart Gottes kommt und ganz viele Menschen anfangen, diesem Jesus nachzufolgen, die vorher nichts damit anfangen konnten. Und ich möchte mit euch, das haben wir gestern ein bisschen ausführlicher natürlich gemacht, das einmal ein bisschen irgendwie geht er jetzt, danke. Ich weiß nicht, kann man das hier vorne auch für mich so machen, dass ich das sehe, wo wir sind? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber es ist ein bisschen einfacher. Ich würde gerne mit euch jetzt den Text zu der Predigt gemeinsam lesen. Und ihr habt dabei aber eine Aufgabe. Ihr dürft jetzt nicht einfach wegtauchen, sondern ihr sollt den Text gerne aufmerksam mitlesen, denn wenn wir ihn gelesen haben, möchte ich, dass ihr euch zu zweit zusammentut und über eine Frage nachdenkt. Ja? Das ist eine ganz einfache Frage, und zwar ist die Frage, was berührt dich an dem Text? Was berührt dich an dem Text, den wir gleich lesen? Ja, der Text wird hier vorne weiter stehen, dann könnt ihr da auch gucken. Ihr könnt den Text sozusagen dann schon mal mitlesen und mithören jetzt mit dieser Frage, was berührt mich da? Wo spricht Gott mich an? Wo berührt mich der Heilige Geist? Und dann tauscht euch aus, zu zweit, über diese Frage. Ja, es ist also nicht so eine Wissensfrage, was entdecke ich jetzt hier alles, wo kann man nochmal eine Tiefenbohrung machen und was weiß ich hier, was hier im Griechischen vielleicht auch steht und kann damit punkten. Darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, was berührt dein Herz, wo spricht Gott dich an, wo bringt der Heilige Geist etwas in Bewegung. Das ist also eine dieser Fragen, mit denen man mit anderen die Bibel lesen kann. Eine andere Frage ist, die ihr jetzt nicht erörtern müsst, aber ich nenne sie euch einfach mal, damit ihr auch ein bisschen wisst, wie das ablaufen kann. Wenn man mit anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Bibel liest. Die andere Frage ist, was finde ich schwierig an dem Text? Nicht jeder Text ist ja sofort verständlich. Manchmal hat man auch Fragen daran, wieso ist das so? Und dann kann man sich darüber auch austauschen. Eine dritte Frage ist, was lerne ich in diesem Text aus Gottes Wort über Gott selbst? Was sagt dieser Text über Gott, den Vater oder den Sohn, über Jesus und über den Heiligen Geist? Und dann tauschen sich die Menschen darüber aus. Und die letzte Frage, die in dem Setting dann gestellt wird, ist, was lerne ich über Menschen oder was lerne ich auch über mich selbst? Und durch diesen Austausch darüber begegnet man sich auf Augenhöhe, weil diese Fragen erstmal gar kein Wissen voraussetzen, sondern einfach eine Offenheit, Gottes Wort zu begegnen und was Gottes Wort mit dir macht, ja, was es dir sagt. Und dann kann man sich mit jedem darüber austauschen. Das kann ein Arbeitskollege sein, das kann wo auch immer sein. Ja? Das kann in deiner Familie sein, mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die du mit hineinnehmen kannst auf diese Art und Weise. Oder in einem Café mit einem Freund, mit einer Freundin, wo auch immer. Also es ist relativ simpel. Und dann ist die Herausforderung, und da fängt Jüngerschaft an, was macht es denn mit mir, wenn Gott zu mir spricht? Lasse ich das einfach ein bisschen auf mich wirken und das war's dann und dann gucke ich mal das nächste Mal wieder in der Bibel vorbei? Oder ist es eine Herausforderung an mein Leben, es auch umzusetzen? Und das ist der nächste Schritt, den man dann tut, dass man sich erzählt, okay, ich habe jetzt hier etwas von Gottes Wort gehört. Gott hat zu mir gesprochen und ich habe etwas Neues erkannt oder es hat etwas in mir bewegt. Was ist das, was ich davon umsetzen kann? Was ich vielleicht auch jemand anderem erzählen kann oder wo ich etwas in meinem Leben verändere oder wo ich nächste Woche irgendetwas tun kann, weil ich gerade etwas begriffen habe. Und dann erzählt man sich das gegenseitig und hat damit schon einen ersten Schritt gemacht, ins Tun zu kommen. Das, was wir normalerweise oft nicht tun. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne es ganz oft so, nach dem Gottesdienst, dann strömt man zum Kaffee oder zum Tee, ja, und dann unterhält man sich und dann redet man über Fußball, wer hat BVB gespielt oder was auch immer, ja, oder über was heute gekocht wird, keine Ahnung. Aber man ist ganz schnell woanders und das ist auch nicht schlimm, das gehört auch zur Gemeinde dazu, Gemeinschaft zu haben. Aber das, was Gott in unserem Herzen vielleicht im Gottesdienst berührt hat, davon reden wir gar nicht mehr, sondern das tragen wir wie Maria im Herzen nach Hause und schaukeln das hin und her. Und vielleicht passiert auch was, aber vielleicht auch nicht, weil ich es dann über die Woche vergessen habe. Vielleicht fängt Jüngerschaft da an, wo wir das ernst nehmen, was hier passiert, auch miteinander ernst nehmen und anfangen, uns davon zu erzählen. Und das möchte ich umsetzen und damit fängt es schon an. Ein ganz einfacher Schritt. Also das ist so eine Sache. Ihr seht hier ein Bild. Vielleicht muss ich das noch ganz kurz erklären. Auf dieser Tour, die wir in England gemacht haben, um verschiedene Gemeinden anzugucken, die mit diesen Prinzipien zu arbeiten, waren wir in so einer geistlichen Gemeinschaft und die hatten so ein schwarzes Brett und da hing so eine ganz kleine, selbstgemachte Postkarte mit diesem Bild von Jesus. Und er hält da eine Kaffeetasse und darunter steht, "After supper, Jesus took the cup." Also das ist Englisch für dieses Abendmahlswort, nach dem Mahl aber nahm Jesus den Kelch. Ja, und das Wort für Kelch ist im Englischen Cup und das Wort Cup bedeutet nicht nur Kelch im Englischen, sondern auch Kaffeebecher. Ja, nun kann man denken, das ist ein bisschen heretisch, ja, was die da an diese Pinnwand gemacht haben. Aber ich habe gedacht, irgendwie ist es auch interessant. Wenn ich durch das Lukas-Evangelium blättere, dann entdecke ich ja fast keine Stelle, wo Jesus nicht mit Menschen am Küchentisch sitzt oder am Esstisch sitzt und mit ihnen Gespräche führt und mit ihnen das Leben teilt, da wo die Leute sind. Man findet Jesus im Lukas-Evangelium nicht so oft im Tempel, aber ganz oft bei den Menschen. Ja, denk an Zachäus, Lukas 19. Ja, bei den unmöglichsten Leuten hält er sich auf und sitzt mit denen zu Tisch, wo man sagen würde, das geht überhaupt nicht. Ja, und teilt mit ihnen das Essen. Heute würden wir sagen, und trinkt mit ihnen eine Tasse Kaffee. Ja, das ist unsere Art, wie wir sowas machen. Also Jesus durchbricht damals schon so Grenzen und teilt mit ihnen das Leben. Und da, wo Jesus in das Leben von Menschen kommt, ist immer etwas passiert. Es hat immer das Leben von Menschen verändert. Aber es fing damit an, dass Jesus bereit war, mit ihnen das Leben zu teilen, manchmal das ganz normale Leben und manchmal auch über Grenzen, wo wir sagen würden, das geht gar nicht. Das hat mich sehr angesprochen, weil das, glaube ich, auch ein Teil unserer Sendung ist. Ja, wenn wir Jünger und Jüngerinnen von Jesus sind, dann sind wir gesandt in die Welt, zu den Menschen, die uns umgeben. Ja, und dann dürfen wir es tun, wie er es macht. Deswegen hat mich dieses Bild so angesprochen im Zusammenhang mit dem Thema Jüngerschaft. Vielleicht hilft uns das so ein bisschen als Eselsbrücke, zu gucken, hey, wie kann ich mit Jesus unterwegs sein, da wo ich bin, zu den Menschen, damit sie ihm begegnen. Und ja, Jüngerschaft muss vielleicht nicht immer so kompliziert sein. Wie ich gerade schon sagte, Wissen ist nicht unser Problem, wenn wir Menschen sind, die schon lange zur Gemeinde gehen. Ja, dann wissen wir relativ viel. Vielleicht wisst ihr sogar, wer die Schwester von Milka war. Ja, also nicht von der Tafel Schokolade, sondern der Frau im Alten Testament. Ja, das ist irgendwie witzig zu wissen. Aber hilft es dir, ein besserer Jünger, eine bessere Jüngerin zu sein? In deinem Alltag, in deinem Glaubenszeugnis vor anderen? Ich weiß es nicht. Also unser Problem ist manchmal mehr, das habe ich gestern schon gesagt, die PS, die wir haben, auf die Straße zu kriegen. Und wie kriegen wir das hin? Dass wir Menschen sind, die Gottes Wort in die Tat umsetzen und nicht nur hören. Also wenn Jesus in deinem Leben ist, an jedem Tag, und davon gehen wir ja aus und das erleben wir auch, denke ich, und es bei mir stattfindet, dann darf es bei mir auch durch mich bei anderen stattfinden, weil sie mit dir in Berührung sind. Weil du bist ja der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott wohnt in dir und da, wo du bist, werden Menschen Gott begegnen können. Weil Gott in dir gegenwärtig ist. Das ist ja das Verrückte. Gott wohnt ja nicht mehr in Tempeln. Seit der Vorhang zerrissen ist, wohnt Gott durch den Heiligen Geist in seinen Jüngern. Und da, wo du bist, trägst du die Gegenwart Gottes hin, weil er dir nahe ist. Und Menschen dürfen durch dich Gott begegnen. In deinem ganz normalen Alltag. Also das sind nicht mehr plötzlich zwei getrennte Welten, eine heilige Welt und eine andere Welt, sondern wir dürfen Gottes Heiligkeit in die Welt tragen, die ihn nicht kennt. Ja, und dort Licht sein, wo es dunkel ist. Was nützt das Licht, sagt Jesus ja auch, wenn wir es unter einen Eimer stellen. Und manchmal ist der Eimer das Gemeindehaus. Da drin ist es sicher, da drin ist es hell. Ja, und da können wir alles tun, was wir wollen und erleben schöne Zeiten. Und das ist auch in Ordnung. Aber das Licht ist dazu da, in die Dunkelheit gebracht zu werden und dort zu scheinen. Jetzt zu diesem Format nochmal, wie man die Bibel lesen kann, um Menschen damit hineinzunehmen, auf eine ganz einfache Weise. Das, was wir jetzt tun, ist das, was hier unter Punkt 2 steht, den Blick nach oben richten, also miteinander Gottes Wort zu lesen und zu entdecken, was uns dort begegnet, was Gott zu uns sagt. Und die erste Frage, das ist das, was wir jetzt hier mitnehmen wollen, ist, was spricht dich an? Und das ist der Text, den ich gerne mit euch lesen würde. Lukas 5, 1 bis 11, auch eine bekannte Geschichte, die ihr vermutlich gut kennt. Genau, bevor wir den Text lesen, möchte ich noch einmal beten und Jesus einladen, dass er zu uns spricht. Und dann lese ich den Text. Ihr dürft euch schon mal fragen, was spricht mich an, wo berührt Gott mich? Und dann könnt ihr euch zu zweit darüber austauschen. Ich sage jetzt schon mal, ich frage euch danach. Es muss nicht jeder was sagen, dann wird es hier ein bisschen lang. Aber vielleicht möchten einige das teilen, was euch da auffällt, was euch anspricht. Vater, danke für dein Wort und dass dein Wort lebendig ist und dass du uns diese Zusage gegeben hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt und dass es auch bei uns so ist. Danke, dass du das mit uns teilst und dass du zu uns redest und wir das erwarten dürfen, weil du uns zugesagt hast, dass deine Schafe deine Stimme hören. Ja, und das tun wir auch durch dein Wort, das tun wir auch durch deinen Geist. Und wir wollen jetzt offen sein für das, was du zu uns sagst. Unsere Herzen öffnen und dich einladen und dich bitten, Herr, rede du. Amen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Soweit der Text. Bleibt hier vorne stehen. Ihr könnt auch in eure eigene Bibel natürlich gucken. Und ihr dürft euch jetzt zu zweit darüber austauschen, was berührt dich an dem Text? So, ich unterbreche euch mal. Wahrscheinlich könnten wir noch deutlich länger darüber miteinander reden. Ja, und ich frage mal, vielleicht haben einige den Mut, das zu teilen, was ihr ausgetauscht habt. Was hat euch berührt? Roswitha. Danke. Bitte schön.
Ja, was uns gerade was so angesprochen hat, der Petrus oder Simon Petrus, der kannte den Jesus selber, der war die ganze Zeit mit ihm dabei. Und dann wurde Jesus sagt, hilf uns jetzt aus. Und er zweifelt daran, sagt, gut, wir haben ganze Nacht probiert, womit man das gesagt hat, machen. Ja, das ist für mich, dass er, wie soll ich sagen, zweifelt in dem Moment, aber sonst macht er Jesus.
Danke. Was noch? Bitte schön. Ja, danke sehr.
Der Gehorsam.
Einen haben wir noch. Also man kann hier nichts Falsches sagen, ja. Also was Gott dir aufs Herz legt, ist nicht verkehrt. Deswegen müsst ihr hier keine falsche Bescheidenheit haben. Aber was wir hier schon sehen ist, Gott legt uns unterschiedliche Dinge aufs Herz. Ja, und Gott spricht uns unterschiedlich an. Und das ist faszinierend, finde ich, immer wieder. Ja, wir haben den gleichen Text und Jesus kennt dich und Jesus sieht dich. Und Jesus berührt jeden von uns an unterschiedlichen Stellen, ja, weil er mit jedem von uns etwas vorhat und in unsere Situation hineinkommen möchte. Und das ist das, was man auch immer wieder erlebt, die Menschen, die diese Art von Bibelteilen mit Menschen machen, die Jesus noch nicht kennen, die erleben, dass Menschen dadurch Jesus kennenlernen und zum Glauben kommen und anfangen, das auch weiterzugeben und das immer mehr Menschen Jesus nachfolgen. Ich teile mal mit euch ein bisschen so durch den Text, was mich dabei berührt hat oder bewegt. Ich habe ja vorhin ein bisschen erzählt, wie es so in der deutschen Landschaft gerade aussieht in Bezug auf Glauben und Kirche, was Menschen von Kirche erwarten oder auch nicht mehr erwarten. Und man könnte so den Eindruck haben, ja, die meisten wenden sich ab, weil es für sie keine Relevanz mehr hat. Ich weiß nicht, wie das zu Jesu-Zeiten war, aber hier Lukas beschreibt das in dem Text so, dass die Menschen sich zusammengedrängt haben, um Jesus zu hören, um irgendetwas von ihm mitzubekommen, weil sie gemerkt haben, da ist etwas anders. Das hebt sich ab von dem ganzen Religiösen, was sie auch kennen. Und ihn wollten sie hören. Ja, und Jesus steigt in das Boot von Simon und lässt sich etwas rausrudern, um von dort zu verkünden, weil das akustisch, physikalisch eine ganz geschickte Sache ist. Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Ein Kollege von mir hat mir erzählt, dass sie in Südtirol, glaube ich, Urlaub gemacht haben. Und ich glaube, am Gardasee war das. Ist Gardasee Südtirol? Ich glaube ja, ne? Jedenfalls war der am Gardasee mit seiner Familie. Und dann waren sie dort schwimmen. Und dann, er hatte irgendwie einen kleinen Sohn. Und dann hat der kleine Sohn beim Schwimmen gesagt, Papa, ich muss mal. Und der Vater hat dann gedacht, ist ein bisschen weit zurück, wie auch immer, und hat dann gesagt, na mach doch einfach hier. So, und dann hat der kleine Junge das wohl auch gemacht und dann sind sie irgendwie wieder zurück an Land geschwommen und dann hat der Vater gemerkt, dass ihn alle angeguckt haben, und zwar nicht freundlich. Ja, und da ist ihm aufgegangen, wenn du draußen auf einem See bist, dann überträgt sich der Schall super an Land und alle können hören, was du da draußen redest. Das heißt, alle haben mitbekommen, dass der kleine Junge da Pipi musste und in den See gemacht hat. Was wahrscheinlich nicht schlimm war, weil der Gardasee ist recht groß. Aber naja, ich weiß nicht. Ich kann nachvollziehen, wie die Leute dann geguckt haben. Aber das erklärt so ein bisschen, was hat Jesus da gemacht. Er hat sich rausrudern lassen, weil das so ein akustisches Phänomen ist. Wenn du draußen auf dem See bist, dann kannst du an Land super gehört werden. Und Jesus ist Teil der Schöpfung, ja, der die Schöpfung mitgemacht hat. Der weiß, wie die Sachen funktionieren. Großartig. Und das, was aber hier spannend ist, die Menschen möchten Jesus hören. Und das macht mir Mut. Vielleicht wollen sie mit Kirche nichts zu tun haben. Ja, vielleicht sind sie enttäuscht von dem, was man über Kirche hört oder vielleicht auch selber erlebt hat. Aber Jesus ist anders. Und Menschen haben trotzdem einen Hunger. Ja, und das macht mir Mut. Ja, weil ich glaube, dass Menschen heute auch noch Jesus begegnen möchten. Und Jesus ist ja nicht gekommen, um Religion zu gründen, sondern Jesus ist gekommen, uns die Tür zum Vater zu öffnen, dass wir direkt einen Zugang haben zu ihm. Und danach haben Menschen nach wie vor Sehnsucht. Und ja, manchmal auch in Regionen, wo wir das vielleicht gar nicht erwarten. Und wir haben das gestern auch schon ein bisschen miteinander bewegt. Wie kommen Menschen mit Jesus in Berührung? Wie können wir Menschen davon erzählen, was wir auf dem Herzen haben? Und manchmal sind wir so geschult, dass wir dann anfangen, über Jesus zu reden. Ja, und dann wird es sehr schnell religiös. Dann fängt man an mit Regeln und diesem und jenem, oder das haben die Leute dann im Kopf. Aber das, was wirklich relevant ist, ist deine Beziehung zu Jesus und das, was du von ihm erzählen kannst. Und du kannst nicht nur über ihn erzählen, sondern du kannst von ihm erzählen. Der Unterschied ist, dass du ihn kennst. Jemand, der über etwas redet, das kann hinter dem Rücken von anderen sein oder nur vom Hören sagen oder was auch immer, was du dir angelesen hast. Darüber kannst du reden, aber du kannst von etwas reden, wenn du es wirklich kennst, wenn du Teil davon bist oder wenn du eine Beziehung hast. Und ihr merkt vielleicht selber, wenn ich über meinen Freund rede, ist das etwas anderes, als wenn ich von meinem Freund rede. Und das ist das, was wir tun können. Ja? Das ist das, was andere Menschen berührt. Wenn du von deiner Beziehung zu Jesus erzählen kannst, weil das in deinem Leben eine Relevanz hat und Menschen spüren, hey, wenn das in deinem Leben funktioniert, wenn Jesus so bei dir wirkt, dann ist das vielleicht etwas, das ich auch haben möchte. Der nächste Punkt, den habt ihr hier auch gerade kurz genannt, werft eure Netze aus. Wir kennen die Geschichte alle. Nun sind die meisten von uns wahrscheinlich keine Berufsfischer, aber wir haben wahrscheinlich zu Genüge gehört, dass man als Fischer damals ja nachts gefischt hat, ja, und mit einer Lampe die Fische angelockt hat und dann sind die Fische ins Netz gegangen. Und wenn man die ganze Nacht als Berufsfischer, der Ahnung hat vom Fischen, gefischt hat und nichts gefangen hat, dann lässt man sich eigentlich nichts von jemandem sagen, der kein Berufsfischer ist. Ja, also ich würde jetzt ja auch nicht, keine Ahnung, ich bin Pastor, ich würde jetzt auch nicht in irgendeine Fabrik gehen und den Leuten erklären, wie sie die Maschinen zu bedienen haben. Da würden sich alle an den Kopf packen und denken, was will der denn? Zu Recht. Ja, weil ich keine Ahnung habe. Und so muss es Petrus eigentlich gegangen sein. Also was will mir denn der Rabbi erzählen übers Fischefangen? Und zu dem Zeitpunkt kannte Petrus oder Simon Jesus noch nicht. Das ist seine Berufung hier. Vielleicht hat er ein bisschen mitbekommen von ihm, aber richtig gekannt hat er ihn definitiv nicht. Und Jesus steigt in das Boot von diesem Simon, weil er mit diesem Simon etwas vorhat und lässt sich rausrudern, um besser predigen zu können, um gehört zu werden, aber auch, weil er etwas vorhat mit Simon. Und das, womit er Simon sozusagen fängt, ist etwas, was mit seinem Leben zu tun hat, mit seinem Beruf, das, womit Simon sich auskennt. Das heißt, Jesus kennt das Leben von Simon und weiß, wie er ihn erreichen kann. Und dann sagt er zu ihm, werf deine Netze aus. Weil er auch weiß, er hat nichts gefangen die Nacht. Und Petrus sagt schon, naja, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber weil du es sagst. Petrus hat vorher die Predigt ja gehört, die Jesus gehalten hat von seinem Boot aus. Darüber erzählt Lukas nichts, was das inhaltlich war, aber es scheint ihn genug irgendwie berührt zu haben, dass er sagt, okay, wenn du das jetzt sagst, mache ich das. Ist zwar irgendwie ein bisschen verrückt, aber warum nicht? Also diesen Mut zu haben, etwas zu tun, weil Jesus es sagt. Ihr seht hier hinter mir dieses Bild von dem Fischzug. Das Bild, es ist entstanden in England auf einer Konferenz der Baptisten, wo jemand während dieser Konferenz einen prophetischen Eindruck hat und den gemalt hat. Und das war eben dieses Bild von dem Fischzug. Und es war irgendwie nicht klar, für wen ist dieser prophetische Eindruck, für wen ist dieses Bild. Und dann haben sie darüber gebetet und dann war klar, dieses Bild ist nicht für alle auf der Konferenz, sondern es ist für eine bestimmte Gemeinde. Und es ist eine Gemeinde in Liverpool gewesen, die einmal über 1000 Mitglieder hatte und die eine Sonntagsschularbeit gehabt hat, wo über 1000 Kinder waren, ja, die in diesem Stadtteil erreicht worden sind. Ich war in dieser Gemeinde, in dem Gebäude und es war richtig imposant. Ja, mit einer umlaufenden Empore, dass wirklich 1000 Menschen darin Platz haben können. Auf dieser Kanzel, die über dem Taufbecken hing, hat Spurgeon gepredigt, das ist vielleicht einigen von uns noch ein Begriff, ja, also so ein Erweckungsprediger, der wirklich tausende Menschen damals erreicht hat. Und dieses ganze Gebäude zeugte von einer grandiosen Geschichte, wie Gott mal gewirkt hat. Aber inzwischen ist die Gemeinde von 1000 Mitgliedern auf 30 zusammengeschrumpelt. Durch Krisen, durch Streitigkeiten, durch Wegzug von jungen Leuten, Arbeitslosigkeit und. Eins kam zum anderen. Und kann man sich das vorstellen, wenn man mal aus so einer Kraft gekommen ist mit 1000 Leuten und 1000 Kinder in der Sonntagsschule hatte und dieses Gebäude dich ständig daran erinnert und dann sitzt du da noch mit 30 älteren Menschen, die eigentlich wahrscheinlich innerlich darüber nachdenken, wer ist derjenige, der das Licht hier bald ausmacht. Und für die Gemeinde war dieses prophetische Wort, wirf deine Netze aus. Eine Ermutigung, dass sie nicht aufgeben sollen Und obwohl sie vieles versucht haben und mit ihrem Latein am Ende sind und alles so aussieht, als wird jetzt hier es zu Ende sein, spricht Gott hinein und sagt, ich habe noch was mit dir vor. Und diese Gemeinde hat dann angefangen, mit diesen einfachen Prinzipien des Bibelteilens in ihrer Nachbarschaft mit Menschen Bibel zu lesen und erreicht plötzlich Menschen aus der Nachbarschaft und sind jetzt über 100 Leute, die sich in kleinen Kreisen treffen, die miteinander Bibel lesen und die Gott durch sein Wort berührt und Veränderung gebracht hat. Und sie erleben das, da wo sie das tun und umsetzen, wirkt Gott großartige Dinge. Und das passiert, wenn wir wie Petrus den Mut haben zu sagen, Herr, weil du es sagst, will ich vertrauen, dass etwas passiert. Das ist ja etwas, was uns manchmal schwerfällt. Ich kenne das jedenfalls von mir. Ja, das hat was mit Gehorsam zu tun. Und Gehorsam ist nicht immer einfach. Da kann man ja auch unterschiedliche Assoziationen zu haben. Das, was mir als erstes bei Gehorsam einfällt, ist eher negativ. Also, dass man Dinge tun muss, die man entweder nicht versteht oder die man vielleicht auch nicht tun will und die jemand, der mehr Macht hat als ich, mir befiehlt und ich so eine Marionette bin, die irgendwas ausführen darf, was ich am Ende vielleicht nicht mal vertrete. Ja. In Deutschland haben wir auch eine gewisse Geschichte mit diesem Begriff. Ja, wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, an das, was den Weltkrieg hervorgebracht hat, an blinden Gehorsam, wo Menschen Dinge getan haben, die einfach nicht in Ordnung waren. Ja, und man sich dann damit rausredet, ich habe nur Befehlen gehorcht. Wir haben eine Geschichte damit. Und deswegen sind wir, glaube ich, besonders hier sehr vorsichtig mit solchen Begriffen. Aber ich glaube, wenn Gott von Gehorsam redet, dann ist das etwas anderes. Dann geht es nicht um Kadavergehorsam, wo wir irgendwie blind in unser Unglück stürzen müssen und Marionetten in irgendeinem großen Schachspiel sind, nur damit irgendwer seine Ziele erreicht, sondern Gott nimmt uns mit hinein in seine Mission. So wie er das hier mit Petrus auch gemacht hat, mit Simon. Und wenn Gott von uns Dinge erbittet, uns mit hinein in seine Mission, dann hat das was mit Beziehung zu tun. Und das hat Jesus uns vorgelebt. Jesus hat von sich selber gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, Jesus war selber auch gehorsam bis zum Tod, das wissen wir. Und wenn er uns mit in seine Nachfolge nimmt und sagt, dass wir wie er diese Sendung nun leben dürfen, ja, dann hat das auch was damit zu tun. Aber dann hat das auch damit zu tun, dass wir in dieser Beziehung zu ihm sein dürfen, wie er mit dem Vater war. Und das hatte was mit Vertrauen zu tun. Und wenn wir ihn kennen und ihm vertrauen, dann ist dieser Schritt etwas, wo wir wissen dürfen, alles, was Gott, was Jesus von uns möchte, führt zum Guten und nicht zum Schlechten. Das heißt, es ist was komplett anderes, wenn Gott von uns etwas fordert, was wir tun dürfen, weil wir wissen dürfen, er hat ein gutes Ziel damit und nimmt uns mit hinein in seine Pläne und du darfst Teil davon sein. Das ist ein riesiger Unterschied zu weltlichem Gehorsam. Aber es ist trotzdem dieser Schritt vom Hören ins Tun, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, auch umzusetzen. Und dazu zwingt er dich nicht. Das ist eine Entscheidung, die du für dich jedes Mal selber treffen darfst. Auch das ist Vertrauen von ihm zu dir und spricht von der Beziehung. Und vielleicht ist das was, was dich in Zukunft vielleicht auch begleiten darf. Ja, wenn du merkst, Gott berührt dich hier und du darfst etwas tun. Dass du wie Simon vielleicht sagen kannst, okay, weil du es sagst, werde ich es tun. Nicht, weil irgendwer es macht, sondern weil du es bist. Und weil du es bist, ist es gut. Das Nächste, was mich hier auch berührt, was ihr auch gesagt habt, wer bin ich schon? Also diese Erkenntnis, die Petrus da hat, ja, wo er sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, der sieht die Berge von Fisch, ja, die so viel sind, dass ein zweites Boot rankommt und beide sind am Ende so überladen, dass sie fast sinken. Ja, und das heißt, dass es bis zum Rand gefüllt ist mit Fischen. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie Petrus knietief da in diesen Fischen steht und so überwältigt ist und dann auf die Knie fällt und ich kann es hören, was für ein Geräusch das macht. Ihr jetzt auch. Das ist, wenn Gott in unser Leben eingreift. Überwältigend. Und gleichzeitig so überwältigend, dass wir erkennen, wer wir sind. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du manchmal denkst, wer bin ich denn schon? Warum sollte Gott mich gerade jetzt gebrauchen wollen? Ich bin ein ganz normaler Mensch. Und das erkannte Petrus ganz deutlich. Und wir wissen ja einiges über Petrus. Und man kann einige Fehler vielleicht finden. Aber Jesus hat in ihm etwas gesehen, wo er gesagt hat, dich möchte ich mit in meine Sendung nehmen. Die Menschen, die dieses einfache Bibelteilen entwickelt haben, kommen übrigens aus Indien. Die haben das vor etwas über 20 Jahren entwickelt. Und das sind vier Leute, die das miteinander gestartet haben, vier Inder. Einer war Banker, der andere war Elektriker, einer war in einem Farbengeschäft oder ist dort angestellt und eine andere Person ist auch einfach angestellt. Zwei Frauen, zwei Männer. Und die haben miteinander angefangen, so Bibel zu lesen und in ihrem Umfeld Leute eingeladen. Das war vor knapp 20 oder etwas über 20 Jahren. Inzwischen ist aus diesem ersten Kreis eine Bewegung entstanden, wo über 100.000 Hauskirchen entstanden sind, bis heute. Das ist eine Zahl, die kann man nicht verstehen. Das sind Millionen von Menschen, die Jesus jetzt nachfolgen. Einfach, weil sich vier Leute, die ganz normal sind, auf den Weg gemacht haben und das getan haben, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und die vier treffen sich bis heute in diesem Kreis. Und es passiert immer noch, dass Menschen dazukommen, von Jesus berührt werden und sie dann auch losgehen, andere Menschen einladen und so immer mehr Menschen Jesus nachfolgen und in den Häusern, nicht nur in einem riesigen Gebäude, sondern überall es sich ausbreitet. Das ist eigentlich unfassbar. Aber Gott möchte durch ganz normale Menschen wie dich und mich sein Reich bauen und du darfst Teil davon sein. Also wenn du sagst, wer bin ich schon, dann stell dich hinten an, da gab es schon andere. Gott macht keinen Fehler und erkennt dich und er weiß, wozu er dich gebrauchen möchte und möchte nicht darauf verzichten. Und dann kommt diese Berufung, die Jesus ausspricht. Und dann merken wir, Jesus ist nicht zufällig in das Boot von Simon gestiegen. Er kannte seinen Lebensweg, seinen Beruf und hat das alles mitgenutzt, um ihm die Augen zu öffnen für etwas Größeres, wozu er ihn gebrauchen möchte. Und hat gesagt, von nun an wirst du Menschenfischer sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen letzten Abschnitt da lest, da steht es dann, ihr hattet das kurz genannt, ja, so ein fast beiläufig, ja. Und Petrus und seine Kumpels lassen dann alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Es klingt so einfach. Also ich weiß ja nicht, also wenn ich jetzt Petrus gewesen wäre, ja, und diesen Fang gemacht hätte, das war der größte Fang seines Lebens, garantiert. Was hätte der verdient an dem Tag? Wahnsinn. Und da steht nicht mal, dass er das noch schnell abwickelt, regelt, ja, um die Kohle einzusammeln, sondern er lässt die Boote voll mit Fisch offenbar da stehen. Das spielt gar keine Rolle mehr und geht dann mit Jesus. Und alles andere, was da dran hängt, wird dann auch nicht mehr erwähnt. Wir wissen, er ist verheiratet, er hat eine Schwiegermutter, die muss ja irgendwo herkommen, ne? Und lauter solche Sachen. Also Nachfolge kostet auch was. Manchmal muss man Sachen zurücklassen. Und ich finde, der Preis, der hier ist, der ist eigentlich nicht gerade gering. Und trotzdem ist Petrus bereit, das alles hinter sich zu lassen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das wohl so? Stell dir vor, du bist plötzlich an dem Punkt in deinem Leben, wo du beruflich endlich Erfolg hast. So richtig. Und das alles mitkriegen. Und dann lässt du das einfach hinter dir. Und es bedeutet plötzlich nichts mehr. Das ist das, was hier beschrieben wird. Und ich glaube, bei Petrus ist etwas passiert, dass er gemerkt hat, egal, was ich hier erreichen kann oder nicht erreiche, da, wo Jesus ist, ist es immer besser. Und ich will bei diesem Jesus bleiben. Und deswegen ist das, was Nachfolge kostet, nichts im Vergleich zu dem, was es bedeutet, mit ihm zusammen zu sein. Das lässt sich leicht sagen. Aber das wird uns hier beschrieben. Und ich hoffe, dass wir das auch erleben. Dass wenn wir unsere Entscheidung treffen, ich will dir nachfolgen, ich will dir gehorsam sein, ich will das auch tun, was du sagst, was ich höre, dass die Kosten im Vergleich zu dem, was es bedeutet, mit diesem Jesus zusammen zu sein, gering sind, egal wie hoch sie scheinen. Also Nachfolge ist auch eine Herausforderung. Aber wir dürfen in der Nähe von Jesus sein. Und das ist das größte Geschenk, was wir haben können. Und vielleicht ist es dann einfacher, als wir denken, mit ihm zu leben und an ihn zu glauben. Die Herausforderung bleibt, wie können wir andere mit hineinnehmen in das, was Jesus in meinem Leben bewegt. Dass es nicht nur etwas Privates ist, sondern dass Menschen mit in die Gegenwart Gottes genommen werden, weil da, wo du bist, Jesus in dir lebt und Menschen durch dich ihm begegnen dürfen. Was für ein Privileg wir haben. Und wie können wir so von ihm reden, dass Menschen merken, du redest nicht über etwas, was man sich irgendwie aus einem Regal aussuchen kann und auch wieder ablegen kann, sondern du redest von etwas, weil das deine Beziehung ist, weil das dein Leben ausmacht. Und Menschen das spüren können, dass da ein Unterschied ist und sie vielleicht denken, das, was du hast, das hätte ich auch gerne. Wie komme ich dahin? Und wie können wir andere ermutigen, mit da hineinzukommen, zu sagen, Nachfolge hört nicht mit der Taufe auf. Ja, dann bist du Mitglied geworden und alles ist gut. Sondern dann geht es erst richtig los. Wie können wir uns als Gemeinde gegenseitig ermutigen, unsere Sendung zu leben, auch wenn der Gottesdienst vorbei ist? Jüngerschaft beginnt da, wo du anfängst. Amen. Ich möchte gerne uns einladen, dass wir einen kurzen Moment der Stille haben. Vielleicht, dass wir das, was uns berührt hat, mit Jesus besprechen und ich spreche dann noch ein Gebet. Jesus, danke, dass du Teil von uns geworden bist, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns so sehr liebst, dass du uns gesucht hast und wir dich finden durften. Und ich danke dir auch für das, was uns Lukas hier überliefert hat, dass wir sehen können, wie du so genau in das Leben von Simon hineingekommen bist und er erleben durfte, wie groß du bist. Und ich danke dir, dass du uns kennst und dass du unser Leben siehst und dass du dich freust, dass wir Teil deiner Familie sind. Und dass du neben all dem, was wir über uns selbst wissen und von uns denken, eine großartige Berufung bereithältst und dass du uns gebrauchen möchtest, damit wir Teil der sein dürfen, die dein Reich mitbauen und gestalten. Und wir möchten dich bitten, dass du uns den Mut gibst, wie Simon das auch gehabt hat, zu sagen, Herr, wenn du es sagst, dann möchte ich dir gehorsam sein. Und wenn du mich rufst, dann ist deine Nähe größer als alles andere, was es vielleicht kostet. Ich danke dir, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst und dass deine Liebe so groß ist, dass du alle Menschen erreichen möchtest und dass du uns mit hineinnimmst in diese Sendung. Wir bitten dich, dass du uns befähigst, dass du uns Mut gibst und dass wir ja im Vertrauen auf dich wachsen können, um nicht nur Hörer zu sein, sondern auch Täter dessen, was du gesagt hast und was du vorbereitet hast, dass wir in das hineinkommen, was du vorbereitet hast. Danke dafür. Amen.